Ich finde das ganz interessant, wenn man die Evangelien, also die ersten vier Bücher des Neuen Testaments mal durchschaut und so danach sucht, was für Eigenschaften hatten eigentlich die Jünger Jesu. Also diese 12 jungen Männer, die mit Jesus sich da auf den Weg gemacht haben. Darüber hinaus gab es noch ganz viele andere Jünger, die da irgendwie im Großraum von Jesus auch mit unterwegs waren. Aber diese 12, die habe ich mal angeschaut, die hatten alle eine Eigenschaft zweifelsohne gemein und die kommt immer wieder vor. Das war Angst. Das ist ja interessant und das werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Aber jetzt ist das Jahr 2000 Jahre her. Und damit das ein bisschen Relevanz gewinnt, ja, für uns, bin ich ja nicht nur darauf gespannt, inwiefern die Jünger damals Angst hatten, sondern ich bin auch gespannt darauf, ob denn ihr Angst kennt und inwiefern. Und dafür habe ich etwas vorbereitet und möchte euch auf etwas mitnehmen, und zwar ein sogenanntes Menti. Da können wir interaktiv werden miteinander. Ja, ich poste das mal in den Chat. So, wunderbar. Jetzt entsteht hier bei mir so eine Begriffswolke. Was macht dir Angst? Krankheit ganz groß, das haben wohl viele erwähnt. Einsamkeit genauso. Zeitmangel macht einigen Angst. Ablehnung, Prüfungen, ja. Und ich mache an dieser Stelle weiter. Also, die Jünger, die hatten scheinbar auch eine Menge Angst. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen einzuteilen, inwiefern die denn Angst hatten. Da gab es einmal Angst um Leib und Leben, ja, das habt ihr auch gerade schon beschrieben. Dann gab es Menschenfurcht unter den Jüngern und dann gab es so etwas wie eine Angst vor dem Ungewissen, also eine große Unsicherheit und die hatte irgendwie Furcht und Fürchten zur Konsequenz. Ich schaue mal als erstes auf die Angst um Leib und Leben und dazu lese ich euch aus Lukas 8, 22 die folgenden Verse. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen: Wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Ich finde, das ist eine ganz bedeutsame Erzählung in der Bibel. Ich bin sehr dankbar, dass sie da drin steht. Und ich verstehe das für mein persönliches Leben immer wieder auch so im Bilde gesprochen. Ja, also es gibt das im Leben, dass man unterwegs ist und dann zieht vielleicht ganz plötzlich ein Sturm auf. Und ich weiß nicht, was ihr in der ersten Frage beantwortet habt, ob ihr euch als Jüngerin oder als Jünger Jesu versteht. Aber wenn ihr das so seht, ja, dann ist der ja irgendwie mit euch unterwegs, ja, im Boot. Und es gibt Stürme im Leben, da wirkt das aber so, als ob der schlafen würde. Ja, und es ist so, die Frage stellt sich: Jesus, bist du da? Was geht denn? Was ist denn los? Wie kann denn das passieren, wenn wir mit dir unterwegs sind? Hier geht alles unter, ja, da im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ganz furchtbar und ich habe Angst. Ich habe Angst um mein Leben. Und ich glaube, diese Situationen gibt es und wir gucken nachher noch mal rein, wie denn diese Geschichte weitergegangen ist mit den Jüngern, die dann auf Jesus einstürzten sozusagen, um ihn zu wecken, um ihn wachzurütteln, tu was. Ja. Die zweite Angst, die in der Bibel auch schon beschrieben wird, ist Menschenfurcht. Und die eine Person, der arme Kerl, der da immer genannt wird, ist der Petrus. Der war ein ganz interessanter Typ. Der war einerseits scheinbar so ein Draufgänger, also eher ein Mutiger. Ja, der ist vorgeprescht, der hat immer, wenn Jesus was gefragt hat, war er der Erste, der mitgeantwortet hat. Der wollte auch schon aus dem Boot steigen und ist übers Wasser gelaufen. Das hat er sich getraut. Also da klingt dieses Draufgängermäßige an. Und andererseits fürchtete der sich aber vor Menschen. Ja, also da hatte der den Mut, zum Beispiel nach Jesu Gefangennahme, dem hinterherzulaufen. Er wollte gucken, wo bringen die denn hin und all das, und kam da in den Hof vom Gericht, so würde man das heute nennen. Ja, und da waren Menschen, und da erkannte den jemand und sagte: Hey, du hängst doch mit dem Jesus rum. Du bist doch mit dem unterwegs, du bist doch ein Jünger Jesu. Und der bei Petrus ging die rote Lampe an, und der hat das mehrmals hintereinander gesagt: Nee, mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja, der hatte Angst vor den Konsequenzen dessen, was die Menschen, wie die ihn sehen oder was die mit ihm machen. Das hat den scheinbar enorm bewegt. Na, das ging weiter. Ja, und nach seiner Auferstehung nahm Jesus den freundlich an, den Petrus, und hat mit dem nochmal so eine Art Ehrenrunde oder Lektion zu dem Thema gemacht. Und Petrus ist da weitergekommen mit seiner Menschenfurcht, aber dennoch gehörte das zu ihm dazu. Und so ist zum Beispiel ein Konflikt entstanden zwischen Paulus und Petrus, der ist beschrieben im Galaterbrief, weil der Petrus super locker war mit den Heidenchristen, also mit denen, die sich aus der griechischen Kultur bekehrt hatten zu Jesus, und hat mit denen gegessen und so weiter, mit denen Gemeinschaft gehabt. Und dann kam der Jakobus mit ein paar Judenchristen dazu, ja, die aus dem jüdischen Kontext kamen, sich zu Jesus bekehrt hatten. Und für die galten schon auch noch irgendwo die jüdischen Gesetze, was Essen angeht teilweise, was Gemeinschaft mit Nicht-Juden oder nicht jüdischen Christen angeht, scheinbar irgendwie sowas. Und auf einmal zog der Petrus sich zurück aus der griechischen Gemeinschaft, ja, und tat so, als hätte er mit denen doch nicht so viel zu tun. Und Paulus hat ihm gesagt: Petrus, das geht gar nicht. Das kannst du nicht bringen, wenn du sagst, du bist mit Jesus unterwegs in deinem Leben. Da musst du noch mal dran an das Thema. Also auch da wieder hat der Petrus eine Angst gehabt vor dem, was Jakobus und seine Leute von ihm halten würden. Jetzt gibt es noch ein drittes, habe ich erwähnt, auch das kenne ich heute auch. Das ist die Angst vor dem Ungewissen. Ja, und das äußert sich durch so ein vielleicht ein ungutes, sorgenvolles Gefühl: Was wird nur passieren? Manche von euch haben das vielleicht im Blick auf die Corona-Pandemie. Was wird nur passieren? Wie wird es nur weitergehen? Wie wird nur das mit wirtschaftlich werden in Deutschland und darüber hinaus? Und man kann auch ja im Glauben fragen: Gott, wie kannst du das zulassen? Was hast du denn hier mit uns vor? Wie bist du denn da drin erlebbar? Also all diese vagen Fragen nach dem, was die Zukunft wohl bringen wird. Und auch das haben die Jünger Jesu erlebt. Zum Beispiel im Johannes 20, Vers 19 wird da was beschrieben. Jesus war mit den Jüngern 3 Jahre unterwegs gewesen und dann aber nicht zum König geworden, wie die sich das vorgestellt hatten, sondern der wurde ans Kreuz genagelt. Und für die Jünger ging die Welt unter. Die konnten das nicht einordnen, die wussten nicht, was sind sie da dem Falschen nachgelaufen, sich getäuscht, wie geht's jetzt weiter? Ja, die haben eine Menge aufgegeben für Jesus. Und da waren die also nach der Kreuzigung zusammen, und da steht geschrieben, dann: Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Tür des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Ja. Die Jünger wussten nicht, wie es weitergeht. Die wussten nicht, werden die auch belangt, werden die verhaftet, werden die verfolgt, vielleicht mit Gewalt bestraft oder sonst was. Schließen sich ein, und hier ist schon der Blick: Jesus kam da rein und alles wird anders und die ganze Perspektive verändert sich. Ich glaube, manchmal brauchen wir das auch, solche Erlebnisse von Jesus, die unsere ganze Perspektive verändern, im Blick auf Angst um Leib und Leben, Menschenfurcht, Angst vor dem Ungewissen. Jetzt will ich dabei nicht hängen bleiben bei der Feststellung, okay, Angst gehört also irgendwie dazu damals und heute finde ich auch, sondern ich will danach fragen, ja, wie begegnen wir denn Ängsten und Sorgen? Und bevor ich weitermache, will ich euch dazu nochmal fragen, was hilft dir, wenn du Angst hast? Und ihr könnt das bei euch beantworten. Für diejenigen an den Telefonen oder die das nicht auf ihrem Bildschirm sehen, lese ich das mal vor. Also ganz, ganz groß in der Mitte. Und das heißt, das haben viele so beantwortet, steht beten. Was hilft dir, wenn du Angst hast? Beten. Andere schreiben Ablenkung. Wieder andere reden und Gespräche. Nähe, mit Freunden drüber reden, Anbetungslieder. Interessant, 80er-Jahre-Musik, ja, nicht schlecht. Mit Menschen teilen, prüfen, ignorieren, ah, da ist es, das ist ehrlich, ja, verdrängen haben wir hier auch, sehr gut. Durchatmen, wissen, aha, und so weiter. Rotwein, oh, das ist ehrlich, komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Einmal drüber schlafen, na klar. Ruhe in der Natur. Super. Vielen Dank für euer Mitmachen. Also meine Ermutigung heute nach der Feststellung, es gibt Ängste, begegne deinen Ängsten. Jetzt gibt es etwas, das ist so ganz allgemein hilfreich. Dafür muss man gar kein Christ sein. Ich glaube, das kann man auch so lernen. Aber auch für Christen ist das sinnvoll, sich diese Fragen mal zu stellen. Zum Beispiel in einer Angst. Was ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das kann dir helfen, deinen Ängsten zu begegnen. Und dazu habe ich eine ganz interessante eigene Erfahrung mal gemacht. Und zwar war ich mit Freunden von mir im Snowboard-Urlaub. Und ein Kumpel von mir, also das war noch zu Schulzeiten, Kumpel von mir und ich, wir waren Christen und wir hatten einen nicht-christlichen Kumpel aus der Schule mitgenommen. Und wir sind immer neben der Piste irgendwie durch steile Gelände im Tiefschnee gefahren. Und es gab da einen so einen traumhaften Hang, allerdings auch recht anspruchsvoll. Und wir waren uns nicht so sicher, ob wir uns das zutrauen oder nicht. Und der Johannes, mein Freund und ich, wir haben gesagt, komm, wir machen das. Und der Simon, der sagte, naja, also wenn ihr sterbt, dann wisst ihr ja, wohin ihr geht. Also ich komme nicht mit. Ja, das ist echt true story. Genauso passiert. Und es war ein toller Urlaub, super, auch super Gespräche über den Glauben. Und es war toll, dass wir alle so eine offene und lockere Art hatten, in dem Fall über Himmel und Glauben und sonst was zu reden. Wir sind, glaube ich, da trotzdem nicht runtergefahren. Na klar kann das ermutigen, dass man sich überlegt, das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass man stirbt und in den Himmel kommt, aber man muss das ja nicht unbedingt beschleunigen. Was ist noch allgemein hilfreich, wenn man mit Ängsten oder Sorgen konfrontiert ist? Ja, ist hart, weiß ich, aber macht Sinn, sich bewusst etwas aussetzen. Es gibt Therapieansätze für Menschen mit Höhenangst. Was machen die mit denen? Die gehen bergsteigen. Ja, viel Spaß dabei, aber scheinbar tut das tatsächlich helfen, denn die echte Erfahrung, also der Erfahrung der Angst, etwas anderes entgegenzustellen, zum Beispiel, dass das viel sicherer ist, als die dachten, und dass das auch Spaß machen kann und so weiter, das dauert ein bisschen, bis da jemand mit Höhenangst bei Spaß hat. Aber indem man sich etwas aussetzt, ganz bewusst, kann man seiner Angst begegnen und da kann sich was verändern. Anderes Beispiel ist beim Thema Menschenfurcht. Vielleicht haben manche von euch da, finden das total herausfordernd, vor Menschen etwas zu sagen, ihre Meinung zu sagen im Hauskreis oder in irgendeiner Runde im Freundeskreis. Ja, dann könntet ihr euch mal so ein Projekt setzen, euch selber ein Projekt geben, ihr setzt euch dem mal bewusst aus. Und am besten nehmt ihr eine Freundin oder einen Freund damit rein, wieder Beispiel Hauskreis, den ruft ihr vorher an und sagt, oh, ich habe immer so Angst, meine Meinung zu sagen, wenn ich anderer Meinung bin als die anderen, aber ich will das mal ausprobieren. Du bist ja hier auf meiner Seite. Kannst du da einfach mal zuhören und mir ein Feedback geben? Und dann ist das bei mir ein bisschen rationaler hinterher und nicht so verworren. Und dann habe ich so eine Angst. Und dann kann man auch mal sagen, also nein, diese Bibelstelle, die sehe ich völlig anders als ihr anderen. Da muss man das mal ausprobieren, was dann passiert. Ich garantiere euch, bei uns in der Gemeinde wird euch niemand dafür auffressen. Ja, also da lege ich doch meine Hand für ins Feuer. Das klingt jetzt so ein bisschen lustig alles, aber ich glaube wirklich, dass man damit gute Erfahrungen machen kann. Zum Thema Menschenfurcht gibt es noch ein weiteres, wo ich überlegt habe, na, teile ich das mit euch oder nicht, aber daran kann man was ganz Tolles deutlich machen. Es gibt so einen Spruch, ich kenne den so von, ja, unter Männern und Co., aber ich habe den auch schon von Frauen gehört. Ich traue niemanden, mit dem ich mich noch nie zusammen betrunken habe. Ich traue niemanden, mit dem ich mich noch nie zusammen betrunken habe. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht sonderlich sinnvoll, aber ich verstehe die Idee dahinter. Ja, da, wenn man Alkohol trinkt, dann das enthemmt ja, man wird ein bisschen lockerer. Und irgendwie, wenn man so eine Erfahrung zusammen macht und vielleicht haben da schon manche auch mal über den Durst getrunken. Irgendwie verbindet das. Warum? Ja, weil man dadurch mal über seinen Schatten gesprungen ist. Man ist nicht 100% selbst kontrolliert, hat alles im Griff. Ja, sondern irgendwie ist man miteinander da in so eine Situation geraten, wo man hinterher ein bisschen Barmherzigkeit mit sich braucht. Ja, mit sich selber und mit den anderen. Und das verändert eine Beziehung. So, jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass zu viel Alkohol zu trinken eine echte Gefahr ist und schädlich. Aber siehe da, da steht ja was zu in der Bibel. In Epheser 5, Vers 18 könnt ihr nachlesen, werdet nicht voller Wein, worin Ausschweifung liegt, sondern voller Geist. Und das ist jetzt mein Stichwort, wo ich mal überschwenken will zum christlichen Glauben und der Begegnung von Angst. Also wenn es in einer Gruppe Vertrauen schafft, wenn man mal so eine Erfahrung des Kontrollverlusts miteinander gemacht hat und dadurch sinkt die Menschenfurcht irgendwie voreinander. Ja, wie viel mehr Wert hat dann so eine Erfahrung, wo man miteinander mal wirklich zutiefst nach dem Heiligen Geist sucht, vielleicht im Heiligen Geist betet. Für manche ist das eine ganz tiefe, auch emotionale Anbetungszeit, Worshipzeit miteinander. Ich kenne manche, die beten auch in Sprachen, also da eine Erfahrung der Geistesgaben miteinander. Das braucht ganz viel Mut, das braucht ganz viel Loslassen. Und das müsst ihr nicht alle machen, also versteht das nicht falsch, aber ich erlebe das als eine Möglichkeit, eine tiefe Gemeinschaftsglaubenserfahrung zu machen, die die Beziehung zu anderen Menschen ändert. Da wächst Vertrauen. Ja, bei wieder anderen ist das, wenn man sich mal mit einer Herausforderung, einem Problem offenbart, so etwas wie eine Beichte und dann da gemeinsam drüber betet. Das braucht Mut, aber diese Erfahrung eröffnet einem einen Umgang mit Menschenfurcht und so kann man seinen Ängsten begegnen. Wie man dem im Glauben begegnen kann, damit mache ich weiter. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube wirklich, das kann eine Erfahrung sein, die so ähnlich ist wie betrunken zu sein. Ja, eine Erfüllung dessen, dass man merkt, wow, Gott, du bist jetzt ganz nah und das erfüllt mich mit Kraft und das erfüllt mich mit Liebe und es erfüllt mich mit Besonnenheit und die Angst weicht. Hier steht nichts davon, dass im Glauben alle unsere Ängste weggehen. Aber hier steht davon, dass neben dieser Stimme der Angst, da bekommt der Heilige Geist eine Stimme in uns. Und dann begegnen sich diese Stimmen und ich sehe das so ein bisschen wie ein innerer Dialog, ja, wie ein Gespräch, was da in uns passiert. Und dann ist die Stimme der Angst und der Sorgen, die ist dann nicht mehr die einzige und lauteste Stimme in uns, die immer da rumschreit und uns Angst einjagt, sondern im Gegenteil, da kommt was von Gott dazu und ins Gespräch und Angst bekommt, wird relativiert, ja, es steht in Beziehung dann zu Gott, der da ist. Das also aus dem Timotheusbrief. Und ein letztes habe ich noch. Interessanterweise gibt es in den Evangelien, wenn ihr mal eingebt, fürchten oder Furcht, nicht nur die Angst, über die ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, vor, was weiß ich, Gewalterfahrungen oder vor Menschen und so oder vor Unsicherheit, sondern es gibt auch noch eine andere Furcht und das ist eine Gottesfurcht, die Erfahrung, dass Gott groß ist und mächtig. Ich persönlich, ich glaube, dass Fürchten in diesem Zusammenhang mittlerweile die falsche Übersetzung ist. Ich glaube, dass das sorgt für ganz viel Verwirrung, was hier gemeint ist. Was hat denn der Blick auf Gott mit Furcht zu tun? Ich glaube, wir müssen an jeder dieser Stellen übersetzen Ehrfurcht. Denn genau darum geht es ja, was hier beschrieben ist. Und jetzt lese ich euch mal den Schluss aus diesem Bericht, dem Sturms auf dem See. Also Jesus gebietet den Wellen und dem Sturm. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voller Ehrfurcht und Staunen zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Also der Furcht um Leib und Leben wird hier die Ehrfurcht vor Gott entgegengestellt. Und ich glaube, ja, das ist, was passiert, wenn wir Gott erleben. Dann werden wir ehrfürchtig. Und das stellt alles andere in den Schatten. Also wenn ihr, ich nehme das Beispiel der Pandemie und der Situation jetzt gerade, wenn ihr Ängste habt, Sorgen, wie alles werden wird, vielleicht schon morgen, also vielleicht auch kurzfristig, was passiert gerade, wie kann ich dazu stehen, oh Gott, was ist nur los, dann schaut mal auf Gott und macht euch bewusst, was der kann und was der mit der Weltgeschichte, ja, nicht nur mit euch selbst, sondern mit der Weltgeschichte vorhat. Ja, und da steht zum Beispiel im Schluss der Offenbarung, und er wird alle Tränen trocknen. Und da wird Freude sein. Und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und nicht nur im Glauben. Ja, all das, was jetzt noch bruchstückhaft ist in unserem Glauben, also wo wir ja schon Gott erleben, aber irgendwie nicht so richtig. Und es ist nicht alles perfekt und es ist nicht alles herrlich. Ja, da werden uns die Augen aufgehen. Und es wird alles herrlich sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sich das bewusst zu machen, verändert unseren Umgang mit Angst. Deshalb nochmal die Ermutigung, begegne deiner Angst, begegne deinen Sorgen mit Dingen, die ganz hilfreich sind, wie die Frage, was kann eigentlich als Allerschlimmstes passieren? Oder du setzt dich mal einer Angst bewusst aus. Suche Vertrauen zu Menschen. Baue Vertrauen zu Menschen auf. Ich glaube, das geht ganz wunderbar, wenn man die Nähe von Menschen sucht, sich Menschen anvertraut, auch mal etwas riskiert, wie ich drüber gesprochen habe. Und mach dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir ist. Wenn du da unsicher bist, dann such dir jemanden zum Beten. Heute nach dem Gottesdienst gibt es ein Gebetsangebot. Ja, und dann betet gemeinsam darum, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Ist ja eine Bitte, die kann man an Gott stellen. Na klar, das sollen wir sogar. Und wenn ihr auf Gott schaut, dann werdet ihr, glaube ich, ehrfürchtig. Und das ist eine starke Macht im Leben, die gegen die Macht der Angst und der Furcht steht. Die Ehrfurcht vor Gott. Ich wünsche euch allen auf eurem Weg, unabhängig davon, ob ihr euch schon als Jüngerin oder Jünger Jesu bezeichnet oder da noch skeptisch seid. Ich wünsche euch einen ganz guten, konstruktiven Umgang mit Angst. Ich wünsche euch gute Wege, dass ihr Erfahrungen macht, die auch etwas ändern. Und in all dem wünsche ich euch die Erfahrung, dass Jesus euch nah ist und dass das euren Umgang mit Angst verändert. Amen.